Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Verschwörungsnarrative sind nicht totzukriegen. Eher im Gegenteil. In immer neuen Gewändern tauchen die immer gleichen Erzählmuster immer und immer wieder auf. Über Jahrhunderte. Und so gut wie immer sind sie offen oder verdeckt antisemitisch. Und sie leben vom Paradoxon, sich auf Fakten zu berufen und im gleichen Atemzug überprüfbare Fakten grundsätzlich abzulehnen. Eine neue Verschwörungserzählung, die aus den USA stammt, ist da keine Ausnahme. QAnon wird sie genannt und offenbar ist sie so anziehend, dass manche darin einen frühen Zustand einer neuen Religion erkennen wollen. Ein Thema in dieser Sendung. Und wir erinnern an Adolf von Harnack, der heute vor 90 Jahren starb und dessen protestantische Theologie bis heute Wirkung entfaltet in dieser Disziplin. Donald Trump als Stifter einer Religion klingt absurd und ist es wohl auch, aber der amtierende US-Präsident gilt als Leitfigur einer Bewegung, die religiöse Züge annehmen könnte, QAnon. Dahinter verbirgt sich erst einmal ein rechtes Verschwörungsnarrativ, das sich nicht grundsätzlich von anderen unterscheidet. Gut gegen böse, eine kleine Elite da oben gegen die eigene Bevölkerung da unten und man selbst als Teil einer Gruppe von Initiierten. Verschwörung und Religion aber unterscheiden sich heutzutage grundsätzlich. Während religiöse Menschen meist wissen, dass sie etwas glauben, da ist es bei Verschwörungsgläubigen genau andersrum. Sie glauben, dass sie etwas wissen. Und doch, es gibt bei dieser QAnon-Bewegung manches, das an das Wesen von Religionen erinnert, vor allem konkrete Prophezeiungen. Und mancher denkt in diesen Tagen an die Zeit der Great Awakenings in den USA, als in mehreren Wellen unzählige christliche Religionsgemeinschaften entstanden. Ist QAnon eine solche?
Wir sind Q, sagt dieser Mann vor einer Veranstaltung mit US-Präsident Donald Trump. Damit meint er, wir sind die Q-Bewegung. Auf Trump-Veranstaltungen hört und liest man diese Aussage immer wieder. Wir sind Q, also Q, der 17. Buchstabe des Alphabets.
We don't exactly know who Q is, okay? Q is not one person.
Wir wissen nicht genau, wer Q ist, sagt dieser Mann einem CNN-Reporter. Deswegen wird Q auch QAnon genannt. Anon, das steht für anonym. Der Mann meint, Q seien wohl mehrere Personen. Auf jeden Fall hätten sie Insider-Informationen und seien die Guten.
They're on the inside, they're the good guys, and they know the real story, what's going on.
Bei QAnon geht es um eine angebliche Verschwörung gigantischen Ausmaßes. Die Kurzfassung: Eine verdorbene Elite aus demokratischer Partei, Banken, Medien und so weiter herrsche heimlich über die USA. Und Donald Trump sei von ranghohen Militärs dazu auserwählt worden, diesen tiefen Staat zu Fall zu bringen, meint auch diese Q-Anhängerin.
Donald Trump was picked by military leaders to run for president as a way to kind of bring down the deep state.
QAnon wird in den USA immer wieder als religiöse Bewegung bezeichnet. Die Parallelen liegen auf der Hand. Es gibt mit Q eine Art Propheten. Der schart Prediger und Anhängerinnen um sich. Tausende sollen es inzwischen sein. Sie verbreiten seine Heilsbotschaft und erwarten eine Art kosmischen Endkampf zwischen Gut und Böse. Von einer neuen amerikanischen Religion schreibt das Magazin The Atlantic und erinnert an die Siebenten-Tags-Adventisten und die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Die seien im 19. Jahrhundert in den USA unter ganz ähnlichen Umständen entstanden, zwar ohne Internet, aber im christlichen Kontext und mit Prophezeiungen, die besagten, dass bald eine neue Zeit anbreche. Das hätte sich zwar nicht erfüllt, die Religionsgemeinschaften gibt es aber bis heute. Können wir bei QAnon also gerade in Echtzeit beobachten, wie eine neue christliche Abspaltung entsteht?
Ja, ich würde tatsächlich auch von einer Digitalsekte sprechen und tatsächlich im klassischen Wort Sekta, also als Abspaltung,
meint der Religionswissenschaftler Michael Blume.
Also ich sehe hier ganz klar digitale religiöse Formen.
Ich glaube sehr wohl, dass das Potenzial hat zu einer Religion, die bleiben wird. Ich meine, wir leben im Zeitalter dieses neuen Mediums, des Internets. Und so wie die Druckerpresse nach ihrer Erfindung dazu geführt hat, dass es 1001 protestantische Sekten gab, so führt das Internet und führen die neuen sozialen Medien jetzt zu neuen Formen religiöser Verrücktheit.
So der Autor Hannes Stein. Er lebt in New York und berichtet von dort unter anderem für die Welt und für die jüdische Allgemeine.
Es weiß natürlich kein Mensch, wie viele Leute wirklich QAnon-Anhänger sind, aber es sind ganz bestimmt viele.
Angefangen hat es im Oktober 2017, und zwar im Internet, auf der Plattform 4chan. Jemand, der sich Q nannte, behauptete damals, über Informationen aus dem innersten Kreis der US-Regierung und von Geheimdiensten zu verfügen. Der Buchstabe Q soll auf seinen Status anspielen. Wer die staatliche Freigabe Q hat, hat Zugang zu den geheimsten Informationen. Außerdem nutzte Q vom ersten Post an ein christlich geprägtes endzeitliches Vokabular. Ein Sturm stehe bevor und dann folge die große Erweckung. Das spricht vor allem weiße christliche Trump-Fans an.
It's a movement, man. It's the shift. I can feel it coming. Some call it the Great Awakening.
I've learned more since October 28th. 2017 than I did in the previous 50 years.
Mit strahlenden Augen erzählt diese Frau, wie viel sie durch Q über die Welt gelernt habe. Um den Hals trägt sie eine Kette mit dem Buchstaben Q. Hinter dem Pseudonym könnten eine oder mehrere Personen stecken. Wer genau, darüber wird viel spekuliert. Die Anhängerschaft glaubt und hofft, dass tatsächlich ein mächtiger Mensch darunter ist. Vielleicht sogar Donald Trump persönlich. Deshalb suchen sie in seinen Tweets und Reden nach versteckten Botschaften, erklärt Hannes Stein.
Trump hat ja diese merkwürdigen Handbewegungen, wo er so O's formt mit den Fingern und so. Und das sind natürlich alles keine O's, sondern das sind Q's. Und es gibt dann immer Diskussionen, was er nun eigentlich mit dieser Handbewegung seinen heimlichen Anhängern signalisieren wollte.
Es gleicht der Auslegung religiöser Botschaften. Denn Donald Trump kommt bei QAnon eine ganz besondere Rolle zu. Er soll die Welt vom Bösen befreien.
I am the chosen one.
Ich bin der Auserwählte, sagte auch Trump selbst. Zwar in einem anderen Kontext, aber das ist den Q-Gläubigen egal. Trump befeuerte das Ganze auch, indem er bei Twitter schon mehrfach Q-Botschaften verbreitete. So wächst die Gemeinde weiter, auch außerhalb der USA, beobachtet der Religionswissenschaftler Michael Blume.
Wir haben tatsächlich die erstaunliche Entwicklung, dass es dieses Mal sehr schnell übergegriffen hat. Aus den USA weltweit haben wir inzwischen QAnons.
In Deutschland haben auch mehr oder weniger prominente Männer dazu beigetragen, QAnon unkritisch bekannt zu machen. Darunter der Musiker Xavier Naidu und der Kochbuchautor Attila Hildmann. Aber auch andere übersetzen Qs Botschaften ins Deutsche und verbreiten sie über die sozialen Netzwerke.
Der Deep State, die Massenmedien, die Demokraten, all die korrupten Politiker, sie sind mit dem Coronavirus-Theater gescheitert.
Das Coronavirus spielt in der großen Verschwörungserzählung von QAnon auch eine wichtige Rolle. Nur welche genau? Da ist sich die Gemeinde noch nicht ganz sicher. Die einen sagen, das Virus gibt es gar nicht. Die anderen nennen es eine biologische Waffe, die absichtlich freigesetzt worden sei. Was Regierungen und etablierte Medien über Corona sagen und auch über alle anderen Themen, dem traut die Q-Gemeinde grundsätzlich nicht, so Michael Blume.
Die Leute gehen in die entsprechenden Foren und Gruppen. Sie werden aufgefordert, ihre Zeitungen abzubestellen, keine Tagesschau mehr zu gucken, sondern ihre Informationen exklusiv aus dem Bereich der QAnon-Bewegung rauszuholen.
Für Michael Blume hängt der Erfolg einer Bewegung wie QAnon auch mit dem medialen Wandel zusammen, mit der Etablierung des Internets. Er sieht historische Parallelen.
Beispielsweise kam ein ganz ähnlicher apokalyptischer Endglaube auf, nach der Einführung des Buchdrucks damals auch, der Glaube an Hexenwahn und Hexensalbe. Und genau das haben wir mit Adrenochrom jetzt im Bereich QAnon wieder.
Adrenochrom, das ist ein Produkt des menschlichen Stoffwechsels. Bei QAnon behaupten sie, der tiefe Staat würde Kinder in unterirdischen Gefängnissen halten, um ihnen Adrenochrom abzuzapfen.
Und dieses Adrenochrom brauchen laut QAnon angeblich die bösen Eliten der Deep State, um davon high zu werden.
Man könnte darüber lachen, wenn es nicht so ernst wäre und gefährlich. Denn hier nutzt QAnon altbekannte antisemitische Motive, so der Journalist Hannes Stein.
Das ist wirklich die mittelalterliche Ritualmordpropaganda. Es gibt ja diese Darstellungen auch, wo Juden das Blut von Kindern aussaugen. Also das ist ein ganz tiefes Bild, was da beschworen wird.
An anderer Stelle ist der Antisemitismus von QAnon noch offensichtlicher. So zählt die Bewegung auch die Rothschilds und den Investor George Soros zu den Kräften des Bösen.
Wenn man sagt, die Rothschilds und Soros, dann meint man ja immer im Grunde die Juden. Also eine antisemitische Komponente hat das Ganze auch.
Wohl ein Grund für den Erfolg von QAnon. Es bedient alte Muster und Feindbilder. Ein anderer Erfolgsfaktor seien die konkreten Prophezeiungen, so der Religionswissenschaftler Michael Blume.
Mit nahen Prophezeiungen erzeugen solche messianischen Bewegungen natürlich eine unglaubliche Gefolgschaft. Also zu wissen, es geschieht jetzt, es wird in der nächsten Zeit passieren, das versetzt die Leute in Erregung, versetzt sie auch in Panik, dadurch hören sie auf, nachzudenken und kritisch zu überprüfen. Ein Problem ist dann aber natürlich immer, wenn solche Prophezeiungen nicht eintreten, also dass zum Beispiel Hillary Clinton gar nicht verhaftet worden ist.
Das war die erste konkrete Prophezeiung von Q. Die demokratische Politikerin Hillary Clinton soll verhaftet werden. Die Clintons und auch die Obamas sind für QAnon Teil der bösen Elite. Diese und ähnliche Prophezeiungen erfüllten sich zwar nicht, doch das hat QAnon offenbar kaum geschadet.
Wir kennen das aus der Forschung, dass ein Teil tatsächlich ins Nachdenken kommt und sich zurückzieht. Ein anderer Teil sucht sich neue mythologische Erklärungen und sagt zum Beispiel, wir haben noch einen Aufschub bekommen, weil wir selber so fromm sind. Und ein kleiner Teil radikalisiert sich aber auch, um den Endkampf selber herbeizuzwingen. Und das ist natürlich der Teil, der mir Sorgen macht. Das wird der kleinste Teil sein, aber bei vielen tausend Anhängern ist natürlich schon die Gefahr dabei, dass das im Einzelfall auch in Gewalt übergeht.
Was ich mich frage ist, was werden die QAnon-Leute tun, wenn Trump im November die Wahl verliert? Und ich sehe dann eigentlich zwei Szenarien. Szenario Nummer eins ist, dass die durchdrehen, dass sie verrückt werden, dass sie anfangen zu schießen. Und die andere Möglichkeit ist, dass es sich dann sozusagen institutionalisiert und dass Trump dann zu sowas wird wie dem verborgenen Imam im schiitischen Islam. Also dass sie dann irgendwie hoffen, dass ihr Messias wiederkehrt.
Was der Journalist Hannes Stein hier beschreibt, wäre der Weg hin zu einer dauerhaften Religionsgemeinschaft.
Nun kann man sagen, das ist verrückt. Und natürlich ist es verrückt. Aber es ist ja so, dass verrückte Bilder und Ideen in der Geschichte immer wieder sehr wirkmächtig geworden sind.
Eine Art Glaubensbekenntnis gibt es ja auch schon. Wir sind Q.
We are Q.
Eine Bewegung von Verschwörungsgläubigen, QAnon, die religiöse Züge annehmen könnte. Christian Röther hat sie uns vorgestellt. Als Adolf von Harnack anfing, Theologie zu studieren, 1869 in seiner Geburtsstadt Tartu im heutigen Estland, da gab es vor allem in der protestantischen Theologie bereits eine lange Tradition kritischer Bibelforschung. Also was heißt das? Hinter diesem Entwicklungsschritt, die Bibel ist ein geschichtlich gewachsenes Textkonglomerat, also menschgemacht, hinter denen gab es auch schon zu Harnacks Zeiten kein Zurück mehr. Und was Harnack dem hinzufügte, war, wenn man so will, die Frage, warum sollte es bei den Dogmen eigentlich anders sein? Und wer so fragt, der greift im selben Atemzug natürlich die Autorität kirchlicher Institutionen an. Thomas Klatt blickt zurück auf dieses Leben und auf dieses Werk.
Was sonst nur hochrangigen Politikern oder Staats vorbehalten war, der evangelische Theologe Adolf von Harnack hat es erlebt. Er war bereits in den 1920er Jahren so berühmt, dass er gefilmt wurde.
Die christliche Religion wird durch zwei kurze, dreifaltige Formeln charakterisiert. Die erste lautet Vater, Sohn und Geist. Die zweite lautet Glaube, Liebe, Hoffnung.
Diese Filmtonaufnahmen sind bis heute erhalten. Wohl auch, weil der Berliner Kirchenhistoriker nicht nur in der Theologie eine wichtige Stimme war, sondern im Wissenschaftsbetrieb generell. Sagt sein heutiger Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Berliner Humboldt-Universität, Christoph Markschies.
Die Tatsache, dass Harnack nicht nur der Präsident der heutigen Max-Planck-Gesellschaft war, sondern im Grunde auch den Gründungsimpuls gegeben hat, dass er den Festvortrag zum Jubiläum der Preußischen Akademie der Wissenschaften hielt, dass er der Chef des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft war, dass er dem Kuratorium des Deutschen Historischen Instituts in Rom vorstand, dass er die Königlich-Preußische Bibliothek leitete und, Das war der Tatsache geschuldet, dass er die Theologie wieder zurückbringen wollte in den Kreis der ernstzunehmenden Wissenschaften.
Nicht zu vergessen, dass Harnack sich schon im Kaiserreich für die schulische und akademische Bildung von Frauen einsetzte. Nach ersten Lehrtätigkeiten in Gießen und Marburg trat der Kirchenhistoriker 1888 seine Professur in Berlin an. Adolf von Harnack brachte die evangelische Theologie dort zu einer vorher nie gekannten akademischen Blüte.
Als Harnack 25 war, hat er einen Gründungsaufruf für eine Rezensionszeitschrift geschrieben, die es heute noch gibt, die Theologische Literaturzeitung. Und er hat zum 50. Jahrgang dieser Zeitschrift, also als er 75 war, auf die Gründung zurückgeguckt und hat gesagt, ach, wenn man Theologe war damals, also 1876, guckten die Leute sehr despektierlich auf einen und sagten, was, Sie gehören auch zu diesem Haufen? Und Harnack sagt mit 75, mein Programm war, die Theologie aus dieser belächelten Sonderstellung wieder ins Zentrum zurückzuführen.
Adolf von Harnack rührte an Tabus, etwa wenn er schrieb, die Dogmen seien nicht vom Himmel gefallen, sondern würden den jeweils menschlichen Absichten dienstbar gemacht. Dargestellt in seinem dreibändigen Lehrbuch der Dogmengeschichte. Dafür verweigerte ihm das Berliner Konsistorium die Prüfungserlaubnis für angehende Pfarrer, was ihn zeitlebens schmerzte und kränkte. Harnack trotzte dennoch der preußischen Kirchenhierarchie und hielt an seinen theologisch-akademischen Überzeugungen fest.
Die Geschichte des Dogmas ist seine Kritik. Das Christentum, das am Ende der Entwicklung der reformatorischen Kirchen steht, ist eines, in dem es kein festes Lehrgebäude mehr gibt, sondern Frömmigkeit. Die Frömmigkeit Jesu. Wenn man dieses Programm ansieht, finde ich immer, ist das zugleich ein scheinbar sehr modernes Programm, aber gleichzeitig ist es ein ganz pietistisches Programm. Insofern finde ich, ist Harnack das Meisterstück gelungen, um es mal sehr pointiert zu sagen, die Frömmigkeit des baltischen Luthertums als den topmodernen Fortschrittsglauben der fortschrittlichsten Akademiker zu präsentieren.
Soll heißen, Harnack verbindet entschiedene erlebte Frömmigkeit mit zeitgenössischer intellektuell-theologischer Brillanz. Es war eine emotionale Herzensfrömmigkeit, die durch seine baltische Heimat bestimmt war. Harnack studierte in Dorpat Theologie, dem heutigen Tartu, wo schon sein Vater als Lutherforscher an der Fakultät tätig war.
Wenn ich richtig sehe, war Harnack sehr tief bestimmt durch baltische lutherische Frömmigkeit. Harnack ging beispielsweise mit seinen Enkeln über den Friedhof und sang Choräle. Und die Tendenz von Harnack, der immer sagte, wir wollen mal nicht so viel systematisches Tamtam machen. Christentum ist mit Jesus von Nazareth auf den Vater schauen. Glaube ist eigentlich was ganz Schlichtes und betrifft, er sagt die Seele, also betrifft das Innere. Das sind baltische Erbstücke. Harnack war eher pietistisch. Also er war fast ein bisschen erwecklich in seiner Frömmigkeit und das hat ihn getrennt von vielen anderen eher fortschrittlich orientierten Theologen, die diese Form der Frömmigkeit nicht hatten.
Aber es war auch eine gefährliche Frömmigkeit. In seinem zweiten Hauptwerk, Das Wesen des Christentums, kritisiert Adolf von Harnack Kirche und Kult. Die Botschaft des Evangeliums sei der liebende Vatergott, der allein durch Jesus von Nazareth entdeckt werden könne. Was in der Konsequenz für Harnack bedeutet, man bräuchte somit kein Altes Testament mehr. Und auch kein Judentum.
Er hat überhaupt gar kein Gespür für die Bedeutung des Judentums für die christliche Theologie. Von Harnack stammt ja der schier aberwitzige Satz, dass es ein Fehler war, dass die Reformation das Alte Testament nicht verworfen hat. Und es ist ein Zeichen einer geistigen Lähmung, dass die Kirche das heute nicht tut. Das sind verheerende Äußerungen.
Und sie bereiteten den Boden dafür, dass Christentum und Kirche meinten, auf Juden und Judentum verzichten zu können, ja geradezu zu müssen. Es war die theologische Grundlegung für den politischen Antisemitismus zum Ende des 19. Jahrhunderts. Auch andere theologische Strömungen waren sich sicher, das Judentum wäre überholt.
An der Berliner Theologischen Fakultät zu Zeiten von Harnack, wer beschäftigt sich mit dem Judentum? Dann muss man sagen, mit dem Judentum beschäftigt sich im Wesentlichen die andere theologische Richtung, die positive Theologie, und sie beschäftigt sich deswegen damit, weil sie Judenmissionare ausbilden will. Also Hermann Leberecht Strack, berühmter Berliner Neutestamentler, gründet ein Institutum Judaicum Berulinense. Der schreibt schon eine schroff polemische Schrift gegen die Ritualmordthese und gegen die Vorstellung, dass Juden Brunnen vergiften. Aber das Ziel des Studiums ist nicht etwa, wir verstehen die Grundgeschichte des Christentums besser, wenn wir rabbinische Texte lesen, sondern die Grundvorstellung ist, dann können wir mehr Juden von der Wahrheit des Christentums überzeugen. Es ist fürchterlich und es ist desaströs, dass es die Katastrophe des europäischen Judentums bedurfte, bis die christliche Theologie erkannt hat, auf welchen Irrwegen sie sich befand.
Von Harnack als fanatischen Antisemiten zu bezeichnen, würde ihm nicht gerecht. So hat er sich in Zeitungen öffentlich gegen Schändungen jüdischer Friedhöfe geäußert. Adolf von Harnack galt als liberal, ein Freund der Weimarer Republik, anders als es die allermeisten Protestanten nach dem Ersten Weltkrieg waren.
Harnack konnte missbraucht werden von handfesten Antisemiten. Der war, wie viele im deutschen Bürgertum, der Auffassung, den jüdischen Bankier in der Grunewalder Nachbarschaft, also die Mendelssohns, die akzeptiere ich, mit denen trinke ich gern Tee. Diese merkwürdigen Ostjuden da hinter dem Alexanderplatz mit ihren langen Bärten, die akzeptiere ich nicht so.
Adolf von Harnack kam zwar aus einem Theologenhaushalt, heiratete dann aber sozusagen hinein in eine Naturwissenschaftlerfamilie. Seine Ehefrau Amalie war Tochter des Chirurgen Karl Tiersch. Die Schwiegermutter stammte aus der Familie des berühmten Chemikers Justus von Liebig. Adolf und Amalie von Harnack hatten gemeinsam 7 Kinder.
Sie müssen sich vorstellen, dass es im Grunewald, dort wo die heutige Stadtautobahnausfahrt Halensee ist, so ein richtiges Netzwerk von Familien gab, die gemeinsam die Wochenenden verbrachten. Da gehörte die Familie von Max Planck dazu, da gehörte die Delbrück-Familie dazu. Man hat gemeinsam Abende verbracht, man hat gemeinsam gespielt, die Kinder waren befreundet, da gehörte die Bonhoeffers dazu.
Dietrich Bonhoeffer studierte bei Adolf von Harnack, wurde sein Schüler. Ernst von Harnack, sein Sohn, ging später, wie Bonhoeffer, in den Widerstand des 20. Juli. Beide wurden hingerichtet. Zu den hingerichteten Söhnen des Grunewalder Netzwerkes gehörten auch Klaus Bonhoeffer und der Sohn von Max Planck, Erwin Planck. Für den heutigen Kirchenhistoriker Christoph Markschies sind das keine Zufälle, sondern die geistigen Linien, die eben Adolf von Harnack den Jugendlichen vermittelt hat. Zu dessen Beerdigung im Sommer 1930 sprach sein Schüler Dietrich Bonhoeffer.
Leidenschaftlich und fröhlich Theologie treiben, das ist das, was Harnack dem Bonhoeffer vermittelt hat.
Auch 90 Jahre nach seinem Tod, bis heute präge Adolf von Harnack die akademische Theologie, wie eben auch das evangelische Gemeindeleben, sagt sein Lehrstuhlnachfolger Christoph Markschies.
Die Wirkungen Harnacks sind viel tiefer, als man auf den ersten Blick glauben möchte. Wenn Sie beispielsweise sich heute in einer normalen evangelischen Gemeinde in irgendeine Gruppe setzen und mal fragen, wie schätzen wir denn die theologische Entwicklung der christlichen Antike, die zu der Lehre von dem einen Gott in 3 Personen geführt hat, ein? Was hat denn das mit Bibel zu tun? Dann werden Sie unglaubliche Mengen von Leuten finden, die sagen mir gar nichts. Also das ist irgendein Trinitätsdogma und das Gespräch mit dem Judentum und dem Islam wird viel einfacher, wenn wir das mal über Bord werfen. Harnack ist eine Theologie, in der es zunächst mal um das Individuum geht und um sein Verhältnis zu Gott. Das vertreten im Augenblick wieder sehr, sehr viele systematische Theologen.
Womit Adolf von Harnack auch 90 Jahre nach seinem Tod wieder das Zeug hat, zu einer Berühmtheit zu werden, auch über Fachkreise hinaus.
Thomas Klatt über den protestantischen Theologen Adolf von Harnack, der heute vor 90 Jahren gestorben ist. Und das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte heute Andreas Mein. Hier folgen wie immer die Nachrichten und dann die Länderzeit zum Thema heute: Belastungsprobe für die Demokratie, gesellschaftliche Folgen der Corona-Krise. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.